Hier kommt Kaffee und Krisen. Soziale Arbeit, aber ungefiltert. Mit Anna und Markus, zwei Sozialarbeitern zwischen Kaffeepause und Krisenmodus. Jetzt heißt es, schnapp dir einen Kaffee und los geht's.
Willkommen Leute bei unserem Podcast Kaffee und Krisen, soziale Arbeit ungefiltert. Heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar, weil wir den Lukas zu Gast haben von der SOS Humanity. Wir sitzen hier auch gerade auf Sizilien auf der Humanity 1 und nehmen hier den Podcast auf. Deswegen ist das eine ganz besondere Folge. Auch wir sind ein bisschen aufgeregt, unsere erste Folge mit Gast. Wir freuen uns, dass wir hier so einen netten Rahmen haben und wir diesen Podcast hier aufnehmen dürfen. Erstmal willkommen an dich.
Ja, hi. Große Ehre, der erste externe Gast zu sein, Mensch.
Ja, große Ehre für uns, dass du der erste Gast in unserem Podcast bist. Mich kennt ihr ja und Anna ist natürlich auch am Start.
Ja, hallo erstmal. Ich freue mich total auf diese Folge Podcast, weil wir den Lukas da haben. Lukas, willst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, damit die Community weiß, mit wem wir hier zusammensitzen?
Ja, genau. Mein Name habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich bin Lukas und arbeite bei SOS Humanity als Koordinator für Kommunikation. Unter anderem auch hier an Bord der Humanity 1 und genau, mache das jetzt seit 3 Jahren, bin aber schon sehr, sehr lange auch in der zivilen Seenotrettung, bei anderen Organisationen auch in verschiedenen Funktionen aktiv.
Ja, chillig. Wir haben erst ein Spielchen, ein kleines, was wir immer am Anfang machen. Das würde ich gerne oder würden wir gerne mit dir machen. Und danach kannst du nochmal genau darauf eingehen, was dein Beruf eigentlich ist, weil das klingt auf jeden Fall gut, aber
sehr gerne.
Ich glaube, da können sich so viele Leute auch gar nicht so viel drunter vorstellen. Willst du kurz mit dem Spiel einmal anfangen?
Genau, wir sind ja bei Kaffee und Krisen soziale Arbeit ungefiltert und deswegen starten wir auch mit unserer typischen Frage, diesmal an Lukas. Uns würde natürlich interessieren, was ist für dich so ein typischer Kaffee- oder Krisenmoment im Alltag? Kaffee ist für uns immer, was ist richtig schön, was tut uns richtig gut, was ist so ein Moment, der nochmal so ein extra Plus in den Tag reinbringt? Oder du darfst ja auch einen Krisenmoment aussuchen, wo du sagst, okay, ich nenne dir mal ein Beispiel. Wir wollten gerade die Podcast-Folge anfangen aufzunehmen und wir haben den MacBook vergessen. Das war ein kurzer Krisenmoment. Was würdest du sagen, was ist für dich so ein typischer Kaffee- oder Krisenmoment?
Ich glaube, so ganz spontan würde ich sagen, gerade jetzt auch so in Bezug auf die Zeit, die ich hier ja auch an Bord regelmäßig verbringe, was immer ein richtig schöner Kaffeemoment ist, ist, wenn ich zwischen all der Arbeit mal Zeit finde zum Schwimmen. Ich war zum Beispiel gestern Abend noch super spät im Wasser und es war total ruhig, ruhige See und der Mond hat geschienen und wir waren nochmal abends baden und das war richtig, richtig schön und richtig schöner Tagesabschluss. Ja, und wenn immer das irgendwie machbar ist hier an den langen Tagen an Bord, gerade wenn wir im Hafen sind, geht das dann ganz gut. Dann versuche ich irgendwie nochmal morgens oder abends irgendwie mir mal 10 Minuten zu nehmen und ins kühle Nass zu springen.
Das hört sich richtig, richtig schön an. Markus, ich glaube, das sollten wir auch nochmal machen. Schwimmen gehen und sich den Mond angucken, hört sich auf jeden Fall nach einem richtig schönen Kaffeemoment an.
Ja, und vor allen Dingen kann man das ja hier auch sehr gut, weil es abends auch sehr warm ist, auch nachts. Also da kann man auf jeden Fall mal ins Wasser hüpfen. Da habe ich auch gleich kurz was zu sagen. Wir sind nämlich hier angekommen am Donnerstag. Unsere Anreise war ein bisschen stressig, weil der Flughafen sehr voll war und die Kontrollen lange gedauert haben, was ich gerade schon erzählt habe, und alles ein bisschen chaotisch war. Und dann sind wir direkt zum Meer gegangen, irgendwie, als wir angekommen sind. Und dann sind wir so ins Wasser gesprungen. Ich habe mir gedacht so, das ist ganz schön warm, das Wasser. So ein bisschen kälter hätte ich mehr gefühlt tatsächlich. Weil ich verbinde so ins Wasser springen mit so einer kühlen Erfrischung, so ein kühles Nass. Und irgendwie war es ein bisschen so lauwarme Badewanne.
Ja, voll. Ja, das dachte ich mir gestern Abend auch. Aber ich würde sagen, gestern war es dann abends so ein bisschen kälter. Und dann war der Kontrast auch irgendwie recht gering. Aber es war dann... Ja, es ist so die Grenze. Aber es dürfte auf jeden Fall kein Grad warmer sein.
Okay. Ja,
safe. Aber dann nehme ich euch nachher mal mit.
Hey, gerne,
zu deinem Abendschwimmen.
Also wir sind auf jeden Fall ready für Abendschwimmen.
Nice.
Wir haben sowieso Bock auf Schwimmen. Wir haben auch das Glück, dass wir nach dem Wochenende noch 2 Wochen hier bleiben. Und wir nehmen alles mit, was wir kriegen
Genug
können.
Zeit.
Ja, alles, was nach Urlaub klingt, das nehmen wir mit. Ich würde sagen, du erklärst dann am besten einmal noch kurz, was dein genauer Job ist. Wir starten hier jetzt direkt rein und holen mal die Leute ein bisschen ab.
Ja, genau. Also vielleicht ganz allgemein besprochen, wir hier auf der Humanity 1, wir sind für die zivile Seenotrettung aktiv. Das heißt, unsere Aufgabe und unser Mandat ist es, Menschen, die über das Mittelmeer fliehen, aus Seenot zu retten. Und dafür fahren wir ganz regelmäßig mit unserem Schiff, mit unserem Rettungsschiff raus und haben da immer eine gute, erfahrene und gut trainierte Crew an Bord. Und das kann man sich an Bord so ein bisschen in vier Bereichen vorstellen. Also wir haben einmal den Rettungsbereich, Such- und Rettungsbereich, die quasi alles durchführen von der Koordinierung nach Rettung, wenn wir einen Seenotfall bekommen, bis hin zu wirklich dann der Rettung der Menschen mit unseren RIPs, also unseren kleinen, schnellen Rettungsbooten. Dann haben wir den Care-Bereich, also die Menschen, das Team, was quasi für die Versorgung der geretteten Menschen dann zuständig ist, auf medizinischer, auf psychologischer Ebene unter anderem, und dann halt auch den Maritimbereich, quasi alle diejenigen, die das Schiff technisch vor allem am Laufen haben und die ganze Navigation übernehmen. Und dann mein Bereich, den ich quasi verantworte, ist der Kommunikationsbereich, und das umfasst irgendwie alles von klassischer Medienproduktion, also Video und Bildmaterial, was halt ich zusammen mit meinem Team mache, was aus Fotografin, Journalistin und genau eine Menschenrechtsbeobachterin besteht, also quasi wirklich die Dokumentation des Einsatzes visuell, aber auch schriftlich. Ja. Dann unterstützen wir auch die Brücke mit der Kommunikation für Behörden, was ein sehr, sehr großer Aufwand ist, zu dem wir auch rechtlich verpflichtet sind, sammeln aber auch gleichzeitig Beweise über Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel, die wir tagtäglich irgendwie auf dem Mittelmeer beobachten, zum Beispiel illegale Rückführung von Menschen auf der Flucht nach Libyen, die wir leider oft bezeugen müssen, oder auch ja fehlende Koordinierung und fehlendes rechtmäßiges Handeln von europäischen Staaten, was im zentralen Mittelmeer in den letzten Jahren leider auch zum Alltag geworden ist. Also genau dieser Bereich umfasst im Prinzip Kommunikation und Kommunikationsarbeit hier an Bord. Und das ist im Prinzip alles unter meiner Verantwortung.
Es ist super spannend, und du hast eigentlich auch schon ein Thema angesprochen, über das wir in den letzten Tagen sehr viel erfahren haben, wo wir auch gar nicht selber wussten, dass das so präsent ist, beziehungsweise nicht präsent, sondern dass das so gemacht wird. Dieses ganze libysche Küstenwache, die illegale Zurückführung. Magst du den Zuhörern einmal erklären, was da überhaupt schiefläuft und was da die große Problematik ist und vor allen Dingen, warum es so wichtig ist, dass ihr das dokumentiert?
Ja.
Dass das auch nachgewiesen ist und dass vor allen Dingen natürlich auch wir in unserem Podcast zum Beispiel jetzt darüber sprechen, weil das ist ja eine Sache, die auf jeden Fall die Leute erfahren müssen.
Ja, vieles läuft da schief leider.
Ja.
Aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also gerade in Bezug auf die sogenannte libysche Küstenwache, wir setzen immer unter den Zusatz sogenannte davor, weil wir ganz klar sagen, auch basierend auf unseren Erfahrungen und auch basierend auf gegebener Rechtsprechung, dass die sogenannte libysche Küstenwache eben keine wirklich legitimierte Küstenwache ist. Ne? Küstenwache klingt immer so formell und gut strukturiert und professionell.
Ja, das stimmt.
Da
ja,
hat die, recht, ja. Da ist das, was da in Libyen passiert, hat damit nichts zu tun. Das sind zum Teil ja Milizen, die komplett undurchsichtig, intransparent handeln, die total gewaltvoll handeln, gerade auch gegenüber Menschen auf der Flucht, und die vor allem nicht die Aufgabe einer Küstenwache übernehmen, wenn es um die Koordinierung und die Durchführung von Rettungen von Seenotfällen geht, weil, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Arbeit, Rettung ist rechtlich ganz klar definiert und endet erst, wenn Menschen in einem sicheren Hafen sind. Also nicht, wenn sie quasi von einem seeuntauglichen Boot auf ein etwas sichereres Boot quasi überführt wurden, sondern erst, wenn sie wirklich sicher an Land sind. Und was die sogenannte libysche Küstenwache tut, ist, sie rettet eben die Menschen nicht, sondern sie bringt sie nach Libyen zurück. Und das ist ein Land, wo gerade Menschen auf der Flucht enorme Gewalt droht, oftmals Folter, sexualisierte Gewalt oder andere Formen von wirklich gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Deswegen ist Libyen, und das ist auch rechtlich, und wenn man sich die Listen sicherer Länder zum Beispiel von der internationalen Staatengemeinschaft anschaut, auch Libyen eigentlich nirgendwo als sicheres Herkunftsland zum Beispiel oder als sicheres Land in dem Sinne deklariert. Und das ist auch das, was wir von Berichten von Geretteten auch wissen, dass Libyen wirklich für diese Menschen, die dort fliehen, alles andere als sicher ist. Das heißt, zum einen ist die sogenannte libysche Küstenwache in der Position, dass sie diese Menschen eben nicht rettet, weil sie bringt sie nicht an einen sicheren Ort, was zum Beispiel ein Land wie Italien wäre, sondern sie führt sie in ein Gebiet zurück, ja, wo den Menschen eben gravierende Gewalt und Menschenrechtsverletzung droht, und wendet selber auch sehr, sehr viel Gewalt an. Also vielleicht reden wir da später auch noch. Es gab vor ein paar Wochen einen Fall, der sehr, sehr groß war und für uns, bei uns auch für sehr, sehr großen Schock gesorgt hat. Wurden Schüsse abgegeben auf ein anderes ziviles Rettungsschiff, wirklich gezielt über 20 Minuten lang. Und das sind auch Dinge, die uns Überlebende berichten, dass da auch regelmäßig von Schusswaffen Gebrauch gemacht wird bei diesen sogenannten Rettungen. Aber es sind keine Rettungen, es sind Abfangmanöver im Prinzip. Das heißt, die libysche Küstenwache handelt da sehr, sehr gewaltvoll.
Ich habe so viele
Fragen. Voll, genau. Ich könnte auch ewig weitermachen, aber ich mache hier, glaube ich, immer einen kurzen Punkt.
Das ist lieb von dir, weil ich habe so viele Fragen, weil es für mich so wenig Sinn macht. Also mich würde in erster Linie interessieren, was ist das Interesse daran, der libyschen Küstenwache, die Leute wieder quasi zurückzuführen? Das muss ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch wird das durch europäische Gelder finanziert, die libysche sogenannte Küstenwache. Und also ist das ja, handeln die ja im Interesse von Europa quasi, dass die Leute nicht nach Italien kommen?
Genau, da
kann man das so sagen?
Ja, genau, da geht die Geschichte im Prinzip weiter. Also die sogenannte libysche Küstenwache handelt in allererster Linie aus monetären Interessen und man muss sagen, dass Europa da und die EU ganz, ganz gravierend ihre Finger im Spiel haben, denn die sogenannte libysche Küstenwache würde in dieser Form nicht existieren, hätte Europa jetzt nicht über mehrere Jahre mit Geld und mit Trainings und mit Material diese sogenannte Küstenwache versucht aufzubauen. Das heißt, alles, was von Seiten der sogenannten libyschen Küstenwache passiert, ist gebilligt und teilweise auch wirklich proaktiv in Kauf genommen von Seiten der EU und ihrer Mitgliedstaaten.
Also irgendwie auch gewollt.
Es ist gewollt, total. Und das schließt auch alle Formen von Gewalt mit ein. Ganz, ganz plakatives Beispiel. Ich habe ja gerade diesen gewaltvollen Übergriff auf das andere Rettungsschiff, Ocean Viking heißt das Rettungsschiff, vor ein paar Wochen erwähnt. Das ist durchgeführt worden von einem Schiff von der sogenannten libyschen Küstenwache, was vor 2 Jahren von der EU über Italien an Libyen gespendet wurde. Das heißt, wir haben ja wirklich eine direkte Involviertheit der EU und ihrer Mitgliedstaaten in gewaltvolle Übergriffe, wo es wirklich ein Wunder ist, dass dort keine Menschen zu Schaden gekommen sind, dass keine Menschen verstorben sind. Also ja, die Realität, mit der wir tagtäglich auf dem Mittelmeer konfrontiert sind, ist, dass wir libysche Akteure haben, die extrem gewaltvoll handeln, die humanitären Akteuren und vor allem auch Menschen auf der Flucht in extrem gewaltvolle Situationen bringen und auch immer wieder dahin zurückführen, wenn sie beispielsweise fliehende Menschen eben nach Libyen zurückbringen. Und aber auch, dass das in Kauf genommen und auch gewollt ist von ganz, ganz aktiv von der EU und ihren Mitgliedstaaten.
Also ich würde es gerne nochmal auf den Punkt bringen für die Community. Wir zahlen über die Steuergelder und finanzieren die sogenannte libysche Küstenwache mit. Also das erstmal als ersten Fakt. Und gleichzeitig werden die Gelder für die Seenotrettung gestrichen.
Das ist korrekt.
Und das muss man erstmal genau hören und verarbeiten, dass das so existiert. Also
das
nochmal wirklich auf den Punkt gebracht. Wir finanzieren die sogenannte libysche Küstenwache und streichen die Gelder für die Seenotrettung.
Ich hatte das damals geteilt mit den Schüssen auf das Seenotrettungsschiff, weil ich mich schon länger für das Thema auch interessiere. Durch den Bereich, auch wo ich arbeite halt im UMG-Bereich, minderjährige Geflüchtete in Obhutnahmestelle. Deswegen ist natürlich auch Seenotrettung irgendwie ein Thema. Und ich finde dieses ganze sogenannte libysche Küstenwache-Ding so absurd irgendwie und aber auch so bezeichnend für die Zeit, in der wir gerade sind, dass da auch so wenig drüber berichtet wird, dass darüber so wenig bekannt ist. Und in meinem Kopf, ich kann die Verbindung nicht hinkriegen, dass man Menschen, die flüchten, versucht, wieder in ein unsicheres Land zu schicken. Oder dass man überhaupt Menschen daran hindert, Leuten, die helfen wollen, versucht, Steine in den Weg zu legen. Also es ist für mich einfach absurd, weil das muss doch, also jeder Mensch muss doch ein Herz haben und sagen, ihr wollt Menschenleben retten, ihr wollt, da sind Leute, die fliehen auf dem Boot, die wollen in eine bessere Zukunft, die wollen weg vor Gewalt, die wollen weg vor Armut, die wollen weg vor diesen ganzen schlimmen Sachen. Und da gibt's Leute, die machen sich auf dem Schiff, wollen diese Menschen retten, was ja auch recht ist, also Seenotrettung.
Ja.
Und dann wird aber von anderen oder von der EU auch versucht, dass das verhindert wird. Es ist, das, da hört bei mir die Menschlichkeit in meinem Kopf auf. Also ich kann das nicht fühlen, ich kann es nicht nachvollziehen.
Ja, nicht nur in deinem Kopf, also das ist auch das, was wir jeden Tag auch sehr erleben, dass Menschlichkeit schon längst über Bord gegangen ist und zivile Seenotrettungsorganisationen oftmals die letzten sind, die versuchen, das bisschen, was man noch irgendwie an Menschlichkeit versuchen kann, im Alltag zu praktizieren, wenn es eben um die Rettung von Menschen auf der Flucht im Mittelmeer geht, dass die letzten sind, die das irgendwie aufrecht versuchen zu halten. Auf die EU, auf staatliche Akteure ist da schon längst kein Verlass mehr. Und da hat auch, glaube ich, nicht mehr viel mit Logik zu tun oder nicht mehr viel mit Rationalität oder mit Menschlichkeit. Da ist ganz, ganz viel extrem absurd und das passt auch nicht zu dem, wofür sich die EU und ihre Mitgliedstaaten eigentlich immer präsentieren. Ne?
Ja,
also
ja.
Wenn wir da zurückdenken, ein paar Jahre zurück, dann rühmt sich die große Willkommenskultur, die EU als Friedensnobelpreisträgerin und so. Dafür ist auf jeden Fall nicht mehr viel übrig, wenn es das überhaupt mal in dieser Form gab. Ich glaube, das hängt auch, ohne da jetzt schon direkt am Anfang zu tief mit reingehen zu wollen, das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass wir auch ganz, ganz viele Debatten, wenn es ums Thema Migration geht, irgendwie zusammenwerfen und in einen Topf werfen. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem, weil gerade wenn wir uns mit Seenotrettung auseinandersetzen, dann ist das eigentlich ein total banales Thema, weil es geht hier einfach nur um die Frage, helfen wir Menschen in Not? Und diese Frage würde man in jedem anderen Kontext, auf dem man das anwenden kann, ja ganz klar mit Ja beantworten.
Ja, voll.
Absolut.
Also wenn es einen Unfall gibt irgendwo,
ja.
Natürlich kommt da ein Krankenwagen und natürlich versorgt er die Verletzten und da wird nicht gefragt, was der Pass ist, da wird nicht gefragt, ob die Person meine Straftat begangen hat, da wird nicht gefragt, ob die Person jetzt irgendwie besonders vulnerabel ist oder nicht. Da wird die Person in allererster Linie versorgt und nichts anderes ist das, was wir machen. Wir retten Menschen in akuter Lebensgefahr, die keine andere Möglichkeit haben, als diesen extrem gefährlichen Weg über das Mittelmeer anzutreten, was ja im Übrigen auch wieder eine Folge von politischen Entscheidungen gibt, dass es eben keine sicheren und legalen Fluchtwege gibt. Und das ist unsere Aufgabe und nichts anderes machen wir. Und das hat dann auch überhaupt gar nichts mit weiteren großen Fragen. Also natürlich ist es verbunden mit anderen großen Fragen zum Thema Migration, die dann sich später stellen, wenn die Menschen in Europa an Land sind. Aber in allererster Linie müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es hier um wirklich eine Nothilfe geht und dass wir überhaupt darüber diskutieren, ob das irgendwie in Ordnung ist oder vielleicht doch nicht. Das ist, finde ich, in meinen Augen die größte Absurdität. Und da sind wir, glaube ich, auch als Zivilgesellschaft, aber natürlich auch alle politischen EntscheidungsträgerInnen gefragt, eine ganz, ganz klare Haltung einzunehmen, weil es geht hier um nichts anderes als die Aufrechterhaltung von Menschenwürde und das Einhalten von geltendem Recht, weil das ist auch alles ganz klar rechtlich geregelt, dass diesen Menschen geholfen werden muss. Punkt aus Ende.
Und ganz kurz, ich will nur ganz kurz erwähnen, und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wir Politiker haben, die eine klare Haltung dazu zeigen, aber halt in einer ganz falschen Richtung, die einfach keine Richtung ist, wie es sein sollte. Also es ist gar nicht die Problematik, eine klare Haltung zu haben, sondern dass die klare Haltung, wie die klare Haltung ist, einfach menschenfeindlich ist.
Ja, voll. So. Total.
Ne?
Das ist erschreckend.
Ja.
Aber auch das ist Teil unserer Realität und auch das gilt es als sowas aufzuzeigen und klarzumachen, ja, in was für einem Europa wir 2025 irgendwie leben. Ja.
Vor allen Dingen für uns, die auch wählen gehen, ist es ja auch eine Entscheidung. Also haben wir auch eine Entscheidung, wem wir die Verantwortung geben und wie das kommuniziert wird und welche Politik und welche Politiker wir haben wollen, ne?
Ich glaube aber auch, zum einen das und zum anderen haben wir auch eine gewisse Macht als Zivilgesellschaft. Und ich meine, das, was wir tun, ist ja hier zivilgesellschaftliches Engagement. Wir sind eine spendenfinanzierte Organisation. Wir sind alles Leute, die vorher in ganz anderen Bereichen tätig gewesen sind. Und wir haben uns hier zusammengefunden, weil wir der festen Überzeugung sind, dass Menschen in Seenot nicht ihrem Schicksal überlassen werden können.
Absolut,
nichts anderes tun wir. Und das ist zivilgesellschaftliches Engagement. Und es darf um Himmels Willen nicht der Standard werden auf dieser Welt, dass es der Zivilgesellschaft überlassen ist, sich um Menschen in Seenot zu kümmern oder Menschen, die in irgendeiner Form in einer Notsituation sind und Hilfen brauchen. Das ist eine staatliche Aufgabe. Das ist auch ganz klar rechtlich geregelt. Und wir müssen auch immer wieder unsere EntscheidungsträgerInnen auf politischer Ebene daran erinnern, vehement daran erinnern und ganz klar machen, dass sie da eine Verantwortung haben. Und ich glaube, wir haben aber auch als Zivilgesellschaft eine Macht, weil wir können uns dazu positionieren. Wir können auf dieses Thema aufmerksam machen. Wir können Missstände aufzeigen und wir können auch Initiativen wie beispielsweise unsere Organisation, wie zum Beispiel SOS Humanity und ganz viele andere Seenotrettungsorganisationen ins Leben rufen, die am Ende wirklich einen Unterschied machen. Nämlich dieses Vakuum, was die Europäische Union mit ihrer Politik und mit ihren Entscheidungen hier auf dem zentralen Mittelmeer hinterlassen hat. Wir können das füllen. Wir können als Zivilgesellschaft viel bewegen. Und ich glaube, das ist auch was, um mal wieder vom Kaffee über die Krise zurück zum Kaffee zu kommen, was uns auch irgendwie Kraft und Mut geben kann.
Genau, ich hatte dich gerade unterbrochen. Hast du deinen Gedanken noch, den du hattest?
Also wir waren jetzt gerade so ein bisschen beim Thema Libyen. Bevor wir jetzt nochmal übersteigen, würde ich gerne nochmal eine Empfehlung reinschmeißen. ist schon ein bisschen älter, der Beitrag, aber der hat mich damals sehr bewegt, um nochmal vielleicht für die Community so einen Einblick zu bekommen, was in Libyen eigentlich los ist und wie die Menschen da in den Gefängnissen und Lagern gehalten werden. Der Beitrag ist vom WDR, der kam vom, ich glaube, es ist schon ein paar Monate her, kam heraus. Die Überschrift macht es auch sehr deutlich. Ausgebeutet, gequält, vergewaltigt, die Opfer der europäischen Abschottungspolitik. Gibt nochmal einen kurzen Einblick, was in Libyen los ist für alle, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben. Empfehle ich das auf jeden Fall weiter. Hier wird auch nochmal deutlich, wie wenig Politik agiert und wie sehr getan wird. Wir tun ja etwas, wir unterstützen ja und nichts davon kommt an. Kleine Empfehlung nochmal, um dann Einblick zu bekommen.
Ja, super. Ja, danke auf jeden Fall für die Empfehlung, weil das sind, glaube ich, Sachen, die die Leute da draußen brauchen. Die haben auch Bock, sich selber zu informieren. Das ist ja gar nicht so, dass sie keinen Bock dazu hätten. Leute, sorry für die kleine Unterbrechung, aber hier kommt jetzt ein klein bisschen Werbung von der SOS Humanity.
Hey, ich bin Jon von der zivilen Seenotrettungsorganisation SOS Humanity. Seit 10 Jahren sind wir mit unserem Rettungsschiffen im zentralen Mittelmeer unterwegs und in diesem Jahr machen wir etwas ganz Besonderes, und zwar bringen wir ein zweites Schiff in den Einsatz, die Humanity 2. Das ist ein Segelschiff, das vor der Küste Tunesiens im Einsatz sein wird, dort, wo es viel zu wenig Rettungskapazitäten gibt. Wenn auch du, genau wie die Podcast-Hosts Markus und Anna, dieses Projekt unterstützen und möglich machen möchtest, dann guck doch auf unserer Webseite vorbei und unterstütze uns mit einer monatlichen Spende, weil wir nur so gemeinsam dieses Schiff in den Einsatz bringen können. Liebsten Dank an alle ZuhörerInnen und natürlich auch an Markus und Anna.
In den Shownotes findet ihr, wo ihr hinspenden könnt. Also, let's go, Leute! Und wenn wir bei Kaffeemomenten sind, du hast gerade davon geredet, dass wir einen Unterschied machen und dass gerade ihr auch hier einen Unterschied macht. Und ich glaube, die Leute würde schon interessieren, wie viele Leute habt ihr jetzt hier schon gerettet oder aufs Boot geholt und sicher an Land gebracht? Gibt es dazu Zahlen?
Ja, also kommen wir mal vom Kleinen ins Große. Wir sind ja jetzt hier gerade auf der Humanity 1. Das ist ein Rettungsschiff, mit dem wir jetzt seit drei Jahren aktiv sind. Und in der Zeit haben wir über 4.600 Menschen aus Seenot im zentralen Mittelmeer retten können. Wenn man sich jetzt aber die komplette zivile Flotte, also wenn ich über zivile Flotte spreche, dann spreche ich über alle Schiffe, die von zivilen Organisationen gestellt werden und im Einsatz gebracht werden, um eben Menschen in Seenot zu retten im Mittelmeer. Wenn wir uns alle Schiffe angucken und alle Schiffe in den letzten 10 Jahren und ihre Rettung zusammenzählen, dann sind wir schon bei über 175.000 Menschen, die durch zivilgesellschaftliches Engagement im Mittelmeer gerettet werden konnten.
Also ist eine krasse Zahl natürlich. Wahnsinn, was ihr leistet. Ich würde trotzdem gerne nochmal eine Krisenfrage stellen. Ihr werdet ja auch festgesetzt bei den Rettungsaktionen. Und hast du da eine Zahl für uns, wie viel Zeit oder wie viel Menschenleben da verloren gegangen sind, während ihr festgesetzt wurdet?
Ja, also vielleicht nochmal so, um die Festsetzung ganz kurz zu erklären. Das ist ja auch was von Seiten der italienischen Politik, also Italien ist dann der staatliche Akteur an der Stelle, der uns nach Rettungen versucht zu kriminalisieren. Und wenn man jetzt von Festsetzung spricht, dann klingt das ja erstmal, als hätten wir was falsch gemacht. Und da muss man aber ganz klar sagen, das sind komplett willkürliche Festsetzungen, die in den allermeisten Fällen auch kurz danach wieder gerichtlich aufgehoben werden, weshalb es zum Beispiel auch, mal meinen Bereich etwas hervorzuheben, weshalb es auch total wichtig ist, dass wir so viel Dokumentations- und kommunikative Arbeit dazu machen, weil das hilft uns am Ende des Tages um solche Gerichtsverfahren gegen Staaten zu führen. Und da können wir auch als kleine Organisation sehr, sehr viel gegen dieses humanitäre und juristische Unrecht, was da versucht wird von Italien auch anzuwenden, tun und sind da auch in der Vergangenheit schon häufig erfolgreich gewesen, um diese Festsetzungen dann eben entsprechend auch aufzuheben, unser Schiff wieder freizuklagen und wieder in den Einsatz zu fahren. In Bezug auf Festsetzung ist es tatsächlich relativ schwer, da eine Zahl zu nennen in Bezug auf, wie viele Menschen zum Beispiel nicht gerettet werden konnten, während wir festgesetzt werden. Aber ich kann eine andere Zahl nennen, denn es gibt noch eine andere Kriminalisierungsstrategie seitens der italienischen Regierung. Nicht nur Festsetzung, sondern auch, dass wir nach einer Rettung in einen weit entfernten Hafen immer fahren müssen, um die Menschen dort quasi auszuschiffen, wie das im Maritim Sprech heißt, was A gegen geltendes internationales Recht ist, weil ganz klar im Recht festgehalten ist, dass es das Recht von aus Seenot Geretteten ist, möglichst schnell an Land zu gehen, wo ihnen auch die adäquate Versorgung auf medizinischer Ebene, Essensebene, ja, allen quasi, also quasi das zur Verfügung stellen ihrer Needs, ihrer Basic Needs quasi gewährleistet werden kann. Das ist ein klares Recht, was eben im Seerecht verbrieft ist, und dagegen verstößt Italien regelmäßig mit der Zuweisung dieser weit entfernten Häfen. Also zum Beispiel anstatt in einen Hafen wie Catania, was hier um die Ecke ist, zu fahren, fahren wir oftmals nach Genua oder nach Ravenna, was zum Teil knapp 2000 Kilometer von den Orten der Rettung weg ist. Das ist eine irre Distanz. Das ist vergleichbar mit, wenn man jetzt beispielsweise einen Unfall in Berlin hat und dann kommt der Krankenwagen und man wird aber nicht in die Charité gebracht, sondern man wird irgendwie nach Barcelona oder Madrid gefahren mit dem Krankenwagen. Da würde ja niemand auf die Idee kommen, dass man das macht. Und das ist aber Alltag im zentralen Mittelmeer. Und wenn man sich die ganze zivile Flotte anguckt, dann ist durch diese Zuweisung von entfernten Häfen haben wir über 700 Tage mit Fahrzeugen zu diesen entfernten Häfen verbracht.
Und wie viele Tage?
Mehr als 700 Tage.
Wahnsinn.
Ja, und wenn man das in Kilometer umrechnet, dann sind es mehr als 300.000 Kilometer, die wir unnütz zurückgelegt haben, nur um diese Häfen zu erreichen. Obwohl auf dem Weg zu diesen Häfen total viele andere sichere Häfen, die viel, viel näher und genauso gut und teilweise viel besser auch noch für die Ausschiffung von geretteten Menschen geeignet gewesen wären.
Ich will nur die Leute nochmal darauf hinweisen, die Seenotrettung wird extra blockiert und in der Zeit sterben Menschen im Mittelmeer. Mir ist das nur wichtig, das nochmal deutlich zu sagen. Genau. In der Zeit sterben Menschen, die Hilfe brauchen. Das will ich einfach nur nochmal, ja.
Ja, und du hast jetzt davon gesprochen, dass ihr zu den weit entfernten Häfen geschickt werdet. Hol doch da auch noch einmal die Community ab und brech es einmal runter, weil das war ja auch nicht immer so.
Genau, das ist jetzt so der, würde ich sagen, größte politische Trend, den wir sehen, seit die rechte Regierung unter Meloni im Amt ist. Und das ist quasi, da hat man ein Gesetz erlassen, was eben die Basis dafür bildet, dass uns diese weit entfernten Häfen eben zugewiesen werden können. Und das ist jetzt so ein Phänomen, dass wir seit ungefähr Anfang 2023, also jetzt so seit 2,5 Jahren in der Intensität beobachten. Und genau, du hast es gerade eben schon gesagt. Es ist ja nicht nur die Fahrt und die Distanz, die wir zurücklegen müssen. Auf der einen Seite ist das natürlich für die Menschen, die wir aus Seenot gerettet haben, eine total unnötige Zeit, die sie weiterhin auf See verbringen müssen. Und ja, wir sind als Rettungsschiff gut ausgestattet für eine Notfallversorgung, aber es ist weiterhin ein Notfallkontext. Und wir können nicht im Ansatz so viel Arbeit leisten und nicht im Ansatz alle Bedürfnisse dieser Menschen denen gerecht werden, wie das irgendwie an Land getan werden könnte. Wir sind immer noch ein Schiff und wir haben einen ganz begrenzten Raum. Das heißt,
das sind immer noch Menschen.
Und es sind Menschen und die haben ein Recht darauf, schnell an Land zu gehen. Also das ist zum einen eine Verlängerung dieser Odyssee, die diese Menschen zwar mit ihrer extrem starken Willenskraft, die sie da überhaupt aufbringen müssen, um das alles durchzustehen, irgendwie schon geschafft haben, aber die dann verlängert wird, total unnötigerweise. Weil wie gesagt, es gibt genug Häfen, wo die Menschen schneller an Land gehen können. Und der andere Punkt, und das ist genauso gravierend, mindestens genauso gravierend, ist, dass wir dadurch halt einfach Zeit verlieren. Wenn wir zum Beispiel im internationalen Gewässern retten und wir müssen nach Ravenna fahren und zurück, dann sind es 12 Tage, die wir nicht im Einsatzgebiet sind. 12 Tage, in denen täglich, stündlich Menschen in Seenot sind, die nicht gerettet werden können. Und das ist gewollt und das ist kalkuliert.
Ja, genau.
Und genau das ist ja das Absurde. Na, also so zu tun, als würde man da irgendwie versuchen, da die Seenot Rettung zu unterstützen und ey, ihr könnt zu dem Hafen und genau das Gegenteil zu bewirken und zu sagen, wir versuchen alles, damit ihr möglichst schlecht arbeiten könnt. Es ist ja krank.
Und ist das nicht so, dass sie dann zu den Häfen, die ihr angesteuert habt, die werden dann mit Bussen vielleicht wieder hier zurückgefahren?
Ja, das ist ja so ein bisschen die Argumentationsgrundlage, die Italien dann versucht, gerade was du schon gesagt hast, ne? Ja, wir weisen euch ja Häfen zu und wir versuchen ja zu kooperieren und außerdem, wir haben gerade im Süden, wir haben gerade im Süden nicht so viel Aufnahmekapazitäten, aber genau, es passiert regelmäßig, dass zum Beispiel dann Menschen in Genua an Land gehen und irgendwie nach Neapel jetzt als Beispiel, also in eine Stadt weiter im Süden dann zurückgefahren werden mit dem Bus in die entgegengesetzte Richtung, 1000 Kilometer, komplett sinnlos. Also es ist wirklich politisches Kalkül. Und was man auch sagen muss, und das ist total entspannt, weil wir das regelmäßig beobachten, wenn wir in Süditalien, also gerade so in Sizilien und in Kalabrien eine Ausschiffung haben, die Menschen und die Gesundheitsbehörden sind viel, viel besser vorbereitet auf diese Situation, weil sie damit einfach schon viel länger sich auseinandersetzen. Und also diese Ausschiffungsprozesse sind auch viel besser organisiert und auch in den meisten Fällen, zumindest für die Geretteten, viel, viel würdiger und angenehmer, weil die Organisation dort halt einfach Erfahrung haben mit diesem Phänomen, dass halt einfach schon seit langer Zeit Menschen über das Mittelmeer fliehen und dort ankommen, während die Städte und Kommunen im Norden tatsächlich in der Regel viel, viel mehr damit überfordert sind, sowas auf die Beine zu stellen. Das heißt, es macht weder aus logistischer Ebene, noch aus menschlicher Ebene, noch aus rechtlicher Ebene irgendeinen Sinn, diese weit entfernten Häfen zuzuweisen. Es ist einfach nur politisches Kalkül, um uns aus dem Einsatzgebiet fernzuhalten, und damit wird ganz aktiv in Kauf genommen, dass Menschen auf dem Mittelmeer sterben.
Ja, und ich will nicht, dass ein Schlingel von euch da draußen mir jetzt irgendwie sagt, boah, die Italiener oder so. Leute, in Deutschland, wir sind da mit dran schuld. Also das will ich nur kurz erwähnt haben, weil wir sind genauso in der Verantwortung. Also ihr habt das gerade gehört mit der libyschen Küstenwache. Und ja, ich weiß, dass es den ein oder anderen Zuhörenden da draußen geben wird, der jetzt ein paar Mal geschluckt hat, weil wir auch sehr deutlich sagen, dass Menschen sterben und dass das tut weh zu hören, und das tut noch viel mehr weh auszusprechen, und am meisten tut es weh, dass es so ist. Aber es ist einfach wichtig, dass wir das so deutlich und klar benennen, und dafür wollen wir auch mit unserem Podcast stehen, und deswegen ist das so wichtig, dass wir das genauso deutlich ansprechen, wie es einfach ist. Weil wir wollen nichts beschönigen, weil es gibt da nichts zu beschönigen.
Ja, das ist leider die Realität, mit der wir auf dem zentralen Mittelmeer vor den Toren Europas jeden Tag konfrontiert sind.
Genau, und wo ihr als Seenotretter ja nochmal viel mehr konfrontiert seid. Da würde ich gerne eine Überleitung machen, auch ein bisschen dazu, einfach ein bisschen positiv auch, was wir jetzt so die letzten Tage hier auf dem Schiff erlebt haben. Da würde ich tatsächlich auch noch gerne ein bisschen drüber sprechen, weil wir sind total glücklich, dass wir hier eingeladen worden sind. Für uns ist das auch nochmal so ein bisschen so, weil wir halt Sozialarbeitende sind und irgendwie auch ein bisschen näher an dem Thema dran sind vielleicht als vielleicht der ein oder andere. Es ist für uns eine besondere, in Anführungszeichen, Ehre ist vielleicht das falsche Wort, aber wir freuen uns total, euch alle kennenzulernen, und bekommen auch so viel Wertschätzung mit, weil am Ende des Tages sind wir Leute, die in eure Area eindringen und hier unsere Technik aufbauen und ein paar Videos machen, und dann fahren wir aber wieder nach Hause oder fliegen nach Hause. Aber uns ist trotzdem bewusst, dass die Arbeit, die wir machen, einfach wichtig ist, damit ihr die Arbeit machen könnt, weil ihr einfach auf Spenden angewiesen seid.
Ja, und ich glaube auch, dass, also ich verstehe den Gedanken, ich kann den Gedanken total nachvollziehen, und auf der anderen Seite, ich glaube, wir setzen uns alle an den Stellen, wo wir das können und wo wir auch unsere Expertisen haben, ein, um etwas zu verändern, um in unserem Kontext uns solidarisch zu zeigen mit Menschen, die auf der Flucht sind oder geflohen sind, mit Menschen, die halt in ihrem Aufwachsen nicht die gleichen Privilegien hatten, die wir hatten, mit dem Glück irgendwie in einem mehr oder weniger sicheren Umfeld irgendwie aufgewachsen und geboren zu sein. Und ich glaube, da gibt's ganz, ganz, ganz viele Stellen und Bereiche, wo man die eigenen Fähigkeiten, das eigene Wissen, das eigene Engagement auch irgendwie gut einbringen kann. Es ist nicht nur zivile Seenotrettung. Das ist vielleicht was sehr plakativ und sehr sichtbar ist und einfach in einem sehr extremen Kontext, sage ich jetzt mal, stattfindet. Aber gleichzeitig, also genauso wichtig, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das auch nicht gegeneinander aufwiegt oder irgendwie
überhaupt nicht,
ausspielt. Also genau, würde ich auch jetzt gar nicht unterstellen. Ne? Aber ich kann den Gedanken total verstehen. Aber ich denke mir dann gleichzeitig auch, ja, okay, ich fahre jetzt hier 2-3 Mal im Jahr hier auf Einsatz, und gleichzeitig sehe ich so viele Herausforderungen, auch Probleme, die eigentlich vor meiner eigenen Haustür stattfinden, wo es aber ganz, ganz viele Leute gibt, so wie ihr beispielsweise oder wie bestimmt auch viele Leute, die jetzt hier zuhören, die tagtäglich in deutschen Städten oder in europäischen Städten sich dafür einsetzen, dass der Alltag von vulnerablen Menschen, von marginalisierten Menschen, von Menschen, die geflohen sind, ein bisschen besser wird. Und das ist mindestens genauso wichtig, würde ich sagen.
Ja.
Und da sind wir auch total dankbar, dass wenn wir beispielsweise Rettung durchführen, wir wissen, okay, die Menschen gehen jetzt den nächsten Schritt, und wir können uns darauf verlassen, dass es nicht nur auf See, sondern auch an Land eine genauso engagierte Zivilgesellschaft gibt, die sich dafür einsetzt, dass diese Menschen eben den bestmöglichen Support bekommen, den sie einfach oftmals durch staatliche Akteure nicht bekommen.
Ja, und was auch einer der meistgestellten Fragen aus der Community war, was kann Otto Normalbürger tun, außer Geld zu spenden? Weil die interessieren sich wirklich dafür, was man tun kann. Wir sind jetzt hier, können Sichtbarkeit schaffen. Du bist hier vor Ort aktiv. Wir sind ja auch im sozialen Bereich am Arbeiten. Aber was genau, würdest du sagen, können Menschen tun, außer Geld zu spenden und über Social Media Sichtbarkeit zu schaffen?
Ja, ich meine, das sind schon zwei richtig wichtige Punkte auf jeden Fall. Aber ich glaube, darüber hinaus ist neben dem Sichtbarkeit schaffen, also es kann halt schon total viel bringen, gerade auch in seinem engsten Familien- oder Freundinnenkreis, das Thema einfach immer wieder anzusprechen. Weil selbst ich merke das in meinem Freundinnenkreis zum Teil, dass wenn ich erzähle, ich komme vom Einsatz zurück, gut, viele Leute wissen, okay, ich wissen so ungefähr, was ich mache, ne? Aber ich komme vom Einsatz zurück und dann kommt, ja, okay, wie ist das denn jetzt gerade? Wir hören ja gar nichts mehr und so. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem, dass einfach diese humanitäre und vor allem auch politische Katastrophe, die sich tagtäglich auf dem zentralen Mittelmeer abspielt, total unsichtbar wird, weil es medial kaum behandelt wird. Das heißt aber nicht, dass sie nicht existiert, sondern dass sie einfach genauso fortbesteht und es so Eskalationspunkte wie beispielsweise gewaltvolle Übergriffe auf Menschen auf der Flucht oder auf humanitäre UnterstützerInnen tagtäglich gibt, ja, und dass das auch irgendwie immer krasser wird an manchen Punkten, das bleibt einfach unsichtbar. Und deswegen ist es auch wichtig, dieses Thema gerade in dem persönlichen Kreis immer wieder auf die Tagesordnung zu bringen und auch einfach wirklich sich nicht davor zu scheuen, das aktiv anzusprechen und auch darauf runterzubrechen, hey, das ist ja irgendwie ein absoluter Wahnsinn, was da tagtäglich passiert. Und es ist wichtig, dass wir uns in unserem Alltag solidarisch mit Menschen auf der Flucht und auch mit SeenotretterInnen irgendwie zeigen. Und darüber hinaus haben wir zum Beispiel von SOS Humanity, um eben genau diesen Punkt auch ein Stück weit zu forcieren und ein bisschen sichtbarer noch zu machen, haben wir zum Beispiel auch Lokalgruppen. Also wir haben an Land verschiedene Ortsgruppen, wo sich ganz, ganz viele Freiwillige engagieren, die zum Beispiel Veranstaltungen machen.
Ja, cool.
Das geht von einem Pubquiz zu organisieren, über vielleicht mal eine Demo zu organisieren oder auf Konzerten Stände zu machen, Infostände, Spenden zu sammeln. Also da gibt's ganz, ganz vielfältige Wege. Das muss gar nicht auch, also über eine Ortsgruppe ist es natürlich cool, weil das irgendwie organisiert ist und weil wir da
Verbindungen so ein bisschen.
Genau, weil es Verbindung schafft. Aber das können natürlich auch einfach Einzelpersonen machen, wenn sie zum Beispiel an der Uni sind und mal sagen, hey, das Thema ist wichtig, ich organisiere hier mal einen Vortrag oder so. Es gibt ganz, ganz viele Wege und die in dieses Thema, ne, Visibility und Sichtbarkeit reinspielen, wo wir super angewiesen sind auf jede einzelne Person aus der Zivilgesellschaft, auch mit wirklich wenig Zeit und kleinen Mitteln da einen Einfluss zu schaffen. Das ohne das funktioniert es nicht, ohne das funktioniert auch unsere Arbeit hier auf See nicht. Und dann vielleicht noch ein anderer Punkt, gerade für Leute, die auch das Privileg haben, noch ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung zu haben, ist natürlich auch, dass wir hier an Bord auch darauf angewiesen sind, dass wir freiwillige Crewmitglieder haben. Also ein großer Anteil gerade der Crewmitglieder, die so im Care-Bereich und auch im Such- und Rettungsbereich arbeiten, die sind freiwillig hier an Bord und die kommen dann immer mal für einen Einsatz. Also Menschen, die einen medizinischen Background, einen psychosozialen oder psychologischen Background haben, die vielleicht Erfahrung haben mit Schiffen, mit der Arbeit auf dem Wasser, mit so kleinen, schnelleren Einsatzbooten. Das sind auf jeden Fall auch Skills oder fotografische Skills, politikwissenschaftliche Skills, so gerade auch im Kommunikationsbereich total wichtig für die Position, die wir
mit
haben.
Auf
ja, die sind auch hier mit an Bord. Und wenn ihr da zuhört, das Gefühl habt, okay, ihr seid irgendwie in einem dieser Bereiche aktiv und ihr könnt euch mal eine längere Zeit freischaufeln, dann sind wir auch total angewiesen auf euch, dass ihr euch da bei unserem Crewing-Team bewerbt. Da könnt ihr auf jeden Fall mal auf der Website bei uns sos-humanity.org mal schauen, was da auch gerade für Positionen gesucht werden, beziehungsweise was die einzelnen Positionen im Detail sind. Ich glaube, das sprengt hier ein bisschen den Rahmen, hier auf alles einzugehen. Aber da sind wir auf jeden Fall auch auf zivilgesellschaftliche Unterstützung angewiesen. Und da findet ihr auf jeden Fall auch noch mehr Infos zu den Ortsgruppen, wo es da welche Gruppen gibt und was die so machen und wo ihr euch da melden könnt, wenn ihr Bock habt, euch einzubringen.
Wir haben hier sowieso so Shownotes, die gibt es in meinem Podcast. Da machen wir eure Website auf jeden Fall sowieso unten rein. Da könnt ihr auch spenden, aber ich glaube, da findet ihr auch alle Infos, die du gerade hier ein bisschen genannt hast. Da kann man sich auf jeden Fall informieren, oder?
Ich hoffe. Ja, nee, würde ich die Hand für ins Feuer legen, dass unsere Website sehr gut strukturiert ist. Grüße an die Website-Kollegis, die da einen super Job machen.
Und was ich auch hier noch immer jetzt in der letzten Zeit gehört habe, ist, dass auch wenn nicht bestimmte Stellen ausgeschrieben sind bei euch, auf jeden Fall eine Initiativbewerbung rausgehauen werden kann.
Ja.
Ich glaube, das könnte auch nochmal so eine Barriere sein. Ja, okay, die suchen gerade nicht. Und jeder kann sich erstmal melden.
Voll. Und es ist auch so, dass wir einfach auch einen größtmöglichen Pool an Leuten haben, die zur Verfügung stehen. Weil es ist schon auch immer mal so, ne, wir sind hier, wenn wir Einsätze fahren, 5-6 Wochen im Einsatz. Und das ist natürlich auch was nicht alle Menschen freischaufeln können, beziehungsweise auch ein Zeitraum, in dem natürlich auch kurzfristig immer mal was dazwischen kommen kann. Von daher ist es dann auch auch cool, gerade auch wenn wir vielleicht nicht aktiv ausschreiben oder aktiv suchen, einfach möglichst viele Leute im Pool zu haben, wo man dann auch kurzfristig mal anschreiben kann oder schauen kann, ob die vielleicht verfügbar sind. Also ja, kann man natürlich nie für irgendwas garantieren. Manche Positionen sind vielleicht auch mal stärker ausgelastet als andere. Voll. Da gibt es mal mehr Bewerbungen. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass wir uns über jegliche Bewerbung in den einzelnen Bereichen freuen und ja, total happy sind über jede Unterstützung von zivilgesellschaftlicher Seite.
Genau. Und selbst wenn das gerade nicht klappt, dass man irgendwie mit aufs Schiff gehen kann, man kann aber auf jeder Familienfeier über Seenotrettung sprechen.
Ja,
das
voll.
Ist jeder einzelne Beitrag, der die Sache präsent macht, ist gut.
Absolut.
Ja, ich glaube, dass viele schnell so ein Gefühl von Ohnmacht haben. Und deswegen kommt auch diese Frage immer, was können wir noch tun, was können wir noch tun? Weil ich glaube, auch gerade viele aus unserer Community zeigen Haltung, sind im Gespräch,
voll.
Engagieren sich politisch und spenden auch Gelder. Aber trotzdem fragt man sich immer wieder, was kommt am Ende an? Was kommt bei euch an? Was kommt bei den anderen Organisationen an? Wie wirksam bin ich eigentlich? Weil man gibt was, man tut was, aber man bekommt keine Resonanz. Und ich glaube, das lässt dieses Gefühl der Ohnmacht so entstehen. Und deswegen kommt immer die Frage, können wir noch irgendwas tun? Wie wirksam ist es, wenn wir auf Demos gehen? Ich habe Freundinnen, die sind auch in politischen Organisationen mit drin und fragen sich, ist das überhaupt sinnbringend? Also wir sind so klein und ich glaube, da einfach nicht in die Ohnmacht zu fallen, ist ganz wichtig und weiterhin aktiv zu sein. Genauso wie bei politischen Themen. Da haben wir auch immer dieses Gefühl schnell, was können wir eigentlich bewirken? Und ich glaube, wir bewirken am meisten, wenn wir Haltung zeigen und im Gespräch sind.
Total. Und also ich kann das Gefühl auch super nachvollziehen und ich kenne das auch. Ich bin auch außerhalb von meinem Einsatz auf See, versuche ich mich möglichst ja politisch auch zu engagieren, wenn immer ich die Zeit finde, und kenne aber das Gefühl von wegen, okay, was macht es jetzt für einen Unterschied, wenn ich auf diese Demo gehe oder nicht? Und ich glaube, was irgendwie ganz, ganz wichtig ist, auch gerade wenn man irgendwie sagt, okay, es sind jetzt hier, wir haben jetzt vielleicht gerade nicht immer die ganz großen Bewegungen, die dahinter stehen. Das ist ja ein Resultat dessen, dass sich genau diese Leute die Frage stellen, da sind ganz viele Leute, die Frage stellen, und all diese Leute, die da vielleicht unentschlossen sind oder die da zweifeln, können nur wieder dafür motiviert werden, wenn sie sehen, okay, es gibt genug andere Leute, die das auch machen. Und was ist die Alternative, sich einzubringen, sich nicht einzubringen, und das Thema wird noch weniger behandelt und sichtbar. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwie ein Gedanke, der vielleicht auch motivieren kann, auch wenn ich komplett nachvollziehen kann, dass es auch sehr, sehr frustrierend sein kann. Aber ja, ich glaube, es ist ein Stück weit auch keine Alternative, oder zumindest wäre es für mich keine zufriedenstellende Alternative zu sagen, okay, es sind jetzt gerade irgendwie harte Zeiten und es gibt nicht die große Resonanz, deswegen lasse ich es lieber sein, weil, blöd gesagt, dann wird es noch schlimmer. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, auch wieder andere Leute zu motivieren, und dass die Bewegung, die sich solidarisch mit Menschen auf der Flucht und auch mit Seenotrettung zeigt, einfach wieder größer wird.
Glaubst du, wir können irgendwie noch mehr politischen Druck auslösen, um die Politik noch mehr in die Enge zu treiben und zu sagen, okay, es reicht?
Ich glaube, das ist sicherlich was nicht von heute auf morgen passiert, ne? Aber das ist natürlich auch was wir mit unserer alltäglichen Arbeit versuchen. Nicht nur hier an Bord, sondern wir sagen auch, ja, Menschenleben werden auch an Land gerettet. Ja, also indem wir Einfluss nehmen auf einem Legal- und Advocacy-Level, dass wir wirklich versuchen, im Gespräch zu sein mit der Politik, mit PolitikerInnen auf Bundestagsebene, aber auch auf EU-Ebene haben wir ganz, ganz engagierte KollegInnen, die das tagtäglich machen, um dieses Thema, dem Thema eine Sichtbarkeit zu verleihen und auch ein Stück weit das, was da tagtäglich passiert, zu skandalisieren und darauf aufmerksam zu machen. Und es ist ja nicht so, als gäbe es nur noch rechte Parteien, denen jetzt alles komplett egal ist. Ja. Es gibt ja trotz allem, auch wenn die vielleicht gerade nicht so sichtbar sind, auch wenn die nicht die Debatte bestimmen, genug Menschen, auch in der Politik, die das nicht so cool finden, was da jeden Tag passiert. Und genau diese Menschen brauchen wir, genau diese Menschen müssen wir gewinnen. Und wir müssen vielleicht auch Menschen, die so ein bisschen EntscheidungsträgerInnen, aber auch zivilgesellschaftliche AkteurInnen, die so ein bisschen vielleicht keine klare Haltung beziehen, dafür gewinnen, dass sie ganz klar Solidarität zeigen, wenn es darum geht, was passiert mit Menschen, die in Seenot sind. So, und da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, da gibt es nur eine Antwort. Und alle Menschen, die nicht komplette Menschenfeinde sind, können da auch nur mit einem ganz klaren Ja, wir sind solidarisch mit diesen Menschen und wir retten diese Menschen, wir setzen uns für diese Menschen ein, antworten. Da gibt es gar keine Alternative zu dieser Antwort. Und ich glaube, das ist auch was wir alle auf einer kleineren Ebene tun können. Zum Beispiel, wenn ihr mal in euren Wahlkreisen irgendwie schaut, okay, wen habt ihr da als politische AnsprechpartnerIn, dass ihr einfach regelmäßig mal versucht, irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es gibt ja genug so BürgerInnen-Beteiligungsmöglichkeiten in Deutschland zum Glück. Termine, wo man das Thema auf die Agenda setzen kann, gerade weil ja auch Migration irgendwie ein recht präsentes Thema ist, womit man dann auch Aspekte dieser Thematik wie Zivilisierung, Rettung irgendwie gut verknüpfen kann und auch darauf aufmerksam machen kann, was da alles schief läuft. Ich glaube, wenn man jetzt auf einer politischen Ebene guckt, dann wäre das was, wo man sich, glaube ich, auch gut einbringen kann. Gestern hatte ich mit einer Person gesprochen, die mich gefragt hat, wie effektiv ist es zum Beispiel mal, einen Brief zu schreiben an meinen Bundestagsabgeordneten oder sowas. Mhm. Auch das ist wahrscheinlich was, wo man im ersten Moment keine ganz große Resonanz sehen wird, aber wenn alle so denken würden und sagen würden, ja, ich mach das nicht, das bringt ja eh nichts, dann bringt es auch wirklich
nichts.
Das ist
das Ding, ja.
Aber
das ist das
wenn wir anfangen mit solchen kleinen Momenten immer wieder, am Ende sind das auch alles nur Menschen, die auch irgendwann mal in ihren freien Momenten, die sie vielleicht am Tag haben, über das nachdenken, was auf sie einprasselt. Und wenn sie damit immer und immer wieder konfrontiert werden, steigt natürlich auch irgendwann die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dem Thema annehmen, dass sie darauf eingehen, dass sie das irgendwie einfließen lassen in ihren politischen Alltag. Hängt natürlich auch von vielen Faktoren ab, von der Partei und von anderen Sachen, aber ich glaube schon, dass das was bringen kann und dass das auch total wichtig ist, dass man eben gerade auch politische EntscheidungsträgerInnen nicht einfach vom Haken lässt, indem das Thema unter den Tisch fällt.
Und das ist ja das, was wir auch immer auf unseren Kanälen predigen, weil wir machen viel auch zu Gewerkschaften und setzt euch zusammen, redet über eure Gehälter und dieses, das bringt eh nichts. Wenn das alle gesagt hätten, hätten wir heute kein Mindestlohn, auch wenn er nicht prickelnd ist. Dann hätten wir aber trotzdem keine Gewerkschaften. Dann hätten wir keine gute Bezahlung an manchen Stellen. Weil wenn wir immer an Themen rangehen und sagen, ja, das ich bin ja nur eine Person, das bringt nichts. Ja, okay, aber diese eine Person, und das solltet ihr eigentlich da draußen am besten wissen, ihr macht den Unterschied. Wir können einen Unterschied machen, jeder Einzelne kann einen Unterschied machen. Und das ist halt das Ding.
Und am Ende würden wir jetzt auch in dieser Konstellation hier nicht sitzen, weil uns gäbe es auch gar nicht, dieses Schiff gäbe es gar nicht.
Ja.
Gruppen bilden, Banden bilden, sich zusammenschließen und versuchen in seinem Rahmen der Möglichkeiten was zu machen, ist zentral für jede Form von gesellschaftlichem Wandel. Ohne das wird es nicht gehen.
Ja, ist so. Und ich finde das eigentlich auch eine total schöne Überleitung, weil wir haben super viel über die SOS Humanity. Hast du noch eine allgemeine Frage? Weil ich würde gerne noch Lukas auch einfach Fragen stellen. tatsächlich. Weil wir haben auch noch so ein paar Fragen aus der Community gehabt. Ich glaube, wenn wir die jetzt so nach und nach, weil wir haben jetzt, wir könnten tagelang über Seenotrettung sprechen. Ich glaube, wir haben erstmal einen guten Überblick bekommen, wo die Problematik ist, wo man ansetzen sollte. Und ich glaube, wenn wir jetzt noch so ein paar Community-Fragen beantworten, das wäre, glaube ich, ein ganz rundes Ding irgendwie. Und ich glaube, dass wir sicherlich uns irgendwann nochmal treffen werden und bestimmt auch nochmal eine zweite Folge aufnehmen werden. Wir haben Bock und ich glaube, ihr habt auch immer Bock darauf, euch zu unterhalten irgendwie und deswegen, ja.
Sehr gerne.
Ja, meine Freunde, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Der erste Teil dieser Folge ist jetzt vorbei. Wie ihr gemerkt habt, war es ein bisschen ernster, aber leider ist das manchmal so. Naja, ich will auch gar nicht lange reden, sondern einfach nur sagen, also das ist heute quasi auch meine Geburtstagsfolge. Ich habe heute Geburtstag, ich bin heute 40 geworden. Und wenn ihr mir ein kleines Geschenk machen wollt, dürft ihr gerne einen Beitrag spenden. In den Shownotes ist der Link zu SOS Humanity. Und die nächste Folge geht weiter mit Lukas. Dort werden wir einfach ein bisschen Fragen, die ihr gestellt habt, mit ihm beantworten. Also, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Dankeschön, ciao.